Ich lese uns heute die Verse aus dem Philemon 4 bis 7 unter der Überschrift Zeugnis der Bruderschaft. Paulus schreibt dort: Ich danke meinem Gott allezeit, wenn ich deiner gedenke in meinen Gebeten. Denn ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und gegenüber allen Heiligen, dass der Glaube, den wir miteinander haben, in dir kräftig werde, in Erkenntnis all des Guten, das wir haben in Christus. Denn ich hatte große Freude und Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen erquickt sind durch dich, lieber Bruder. Eine wunderbare Charakterbeschreibung eines Glaubensbruders. Wir haben uns ja gesagt in der ersten Bibelstunde über den Philemon-Brief, dass es hier um ein schwerwiegendes Anliegen ging, das der Apostel Paulus dem Philemon mitteilen wollte, nämlich darum, dass er den, der ihm Schaden zugefügt hat, der ihn vielleicht bestohlen hat, der ihn verlassen hat, nämlich den Onesimus, wieder annehmen soll. Onesimus war ein Diener von Philemon und er hat seinen Herrn belastet, belogen, bestohlen und ist abgehauen. Und plötzlich hat er sich unter der Botschaft des Friedens durch den Apostel Paulus in Rom bekehrt. Und nun soll Philemon alles vergeben, alles vergessen. Und ihn als Bruder, den Onesimus, annehmen. Wir wissen, wie schwer das ist. Wir sind manchmal mit Worten leicht zu vergeben. Aber unser Herz ist oft sehr weit fern von der Vergebung. Deswegen fallen uns die vergangenen Dinge immer wieder so ein, die wir dann hochbringen und dem Nächsten auf dem Tablett servieren. Eine Tatsache ist es dann, das nicht in Wahrheit vergeben wurde, unvergessen, sondern nur mit Worten. Es ist ja schwer, wenn man viel Übles von jemand erlitten hat, ihn plötzlich als Bruder anzunehmen. Und dieser Philemon-Brief, er ist ein wunderbares Zeugnis darüber, wie man mit solchen schwierigen Dingen umgehen kann in der Gemeinde. Und wir haben gelesen, dass zunächst der Apostel Paulus erstmal herzliche Grüße aussprach, Liebe zu der örtlichen Gemeinde bezeugte und Gnade Gottes wünschte, Frieden, dass die Herzen bewegt würden von dem, der die Gemeinde ja erlöst hat, nämlich Jesus Christus. Und nun kommt er immer noch nicht zum Kern der Sache, was er dem Philemon eigentlich erzählen will, worum er ihn bitten will, sondern er verfällt erstmal in Feststellungen, Loben, Danken darüber, wie gut der Philemon in der Gemeinde lebt, steht in seinem täglichen Leben, wie viel Gaben er vom Herrn bekommen hat, welche Ausstrahlung sein Leben auf andere hat. Wir merken schon allein in diesem Vorfeld, Paulus vergisst nicht, was er sagen wollte, dem Bruder, wo er ihn ermahnen wollte, aber er wollte sein Herz zubereiten, dass es sich nicht verschließt über diese Ermahnung, sondern freudig darauf eingeht, mit dankbarem Herzen. Eine wichtige Vorarbeit. Denn Versöhnung muss echt und tief sein. Gestern war ja der Versöhnungstag Israels. Da sind immer die meisten Israelis in der Synagoge. Man rechnet manchmal bis zu 90% des Volkes sind in der Synagoge. Versöhnung ist was ganz Wichtiges. Sie ersehnen sich diese Versöhnung mit Gott. Sie brauchen sie einfach und sie bitten darum in diesen Tagen, dass ihr Name im Lebensbuch eingetragen ist, damit sie auch Hoffnung haben für das Jahr, was vor ihnen liegt, was sie neu begonnen haben. Und sie mit diesem Gott rechnen können, dass er sie so leitet, dass sie auch versöhnlich mit anderen leben können. Dass sie die Ehre ihres Gottes sichtbar machen können. So also nun auch zu diesen Versen, die Paulus unter Gebet ganz gewiss, geführt durch den Heiligen Geist, dem Philemon schrieb. Es war keine Leichtigkeit für ihn, dies auszusagen bzw. zu dem Kern der Sache zu kommen. Denn er wollte ja Philemon nicht vor den Kopf stoßen. Er wollte ihn nicht verärgern, sondern er wollte ihn gewinnen für die beste Sache, nämlich die Sache des Friedens Gottes. Und in diesen Ausführungen zeigt der Apostel Paulus die Wärme und die Fürsorge, die Gemeinschaft der christlichen Gemeinde und Bruderschaft, die Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Viel Gebet und Weisheit ging ganz gewiss diesem Brief voraus, damit Philemon dieser Herausforderung, die auf ihn zukam, mit offenem, freien Herzen unverletzt nachkommen konnte. Wir sehen das Bild vor uns, dass Tychikus, der Gesandter war, von dem Apostel Paulus die Briefe nach Ephesus, nach Kolossä zu bringen, auch diesen Brief an Philemon zu überantworten, nun mit dem Onesimus vor dem Philemon stand. Er sah diesen Widersacher vor seinen Augen. Er hätte ihn, ich möchte es mal menschlich sagen, am liebsten verdroschen und ins Gefängnis gesteckt. Bei dem, was dieser Kerl angerichtet hat. Seine Augen sahen auf diesen Menschen. Aber sein Herz wurde nun gerichtet auf das Wort Gottes. Paulus schrieb den Brief deswegen so, auch im Vorspann, um deutlich zu machen, dass Gott nie ein Befehlender ist, wenn es um die Gnade geht. Nie ein Befehlender, er ist ein Einladender. Jesus Christus lädt ein. Er befehligt niemand zum Guten. Und wir lesen das ja zum Beispiel auch in Johannes 6, Vers 67, nachdem ja etliche weggegangen sind, hat er sie nicht beschimpft und gesagt, ihr Leute, die ihr mich nicht anhören wollt, ihr seid verurteilt, verdammt, ihr müsst hier bleiben. Im Gegenteil, der Herr Jesus sagte zu seinen Jüngern, wollt ihr auch weggehen? Ich befehlige euch ja gar nicht, hier zu bleiben, sondern ich lade euch ja nur ein. Und dann kam Petrus mit seiner Aussage und sagt, nein, Herr, wir wollen nicht weggehen. Du hast Wort des ewigen Lebens, wo sollen wir denn hingehen? Wir fühlen uns von dir eingeladen, wir bleiben hier. Das sollte auch herüberkommen in diesem Brief, dass Philemon innerlich vorbereitet wird, auch anzunehmen, was, so wie er angenommen worden ist, dass er freiwillig zu Jesus kommen konnte und dass auch andere freiwillig zu Jesus kommen können, egal, was sie zuvor gemacht haben. Jünger Jesu sollen Gleiches tun. Sie sollen auch in ihrer Umgebung, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt für Christen, die Mission betreiben, sie sollen, so wie es Paulus in 2. Korinther 5, 20 sagt, bitten an Christi Stadt, sich versöhnen zu lassen mit Gott. Bitten, nicht befehligen, nicht drohen, nicht schimpfen, nicht bedrängen, bitten. Eine wahre Mission besteht darin, dass dort Menschen sind, die einladen, die bitten, die nicht verärgert sind, wenn jemand nicht kommt, die niemand beschimpfen, weil sie sich verweigern, die niemand drohen mit der Hölle, weil sie jetzt nicht gleich Ja sagen. Wir verstehen, das liegt uns ja alles sehr nahe, weil wir Menschen gerne Druck ausüben, um zu unseren gedanklichen Zielen zu kommen. Wir möchten es umsetzen, wenn es geht, gestern schon. Wir haben keine Zeit. Wir setzen gerne die Daumenschraube an. Aber hier soll uns deutlich auch gemacht werden, das ist nicht der Weg. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Einladung, die auch ausgeschlagen werden darf. Während also Philemon diesen Brief las, stand ihm ja Tychikos mit Onesimus gegenüber. Seine Augen sahen ja den Widersacher vor sich. Und solange er auf ihn blickte, waren sich ja seine Gedanken mit der Vergangenheit beschäftigt. Dieser Kerl, was hat der angerichtet? Aber sein Herz nahm die Worte des Apostels auf, die Worte der Liebe und der Bruderschaft in Jesus. Denn davon sprach der Apostel zuvor. Er sprach von Bruder zu Bruder mit ihm. Philemon, ich bin erquickt durch dein Wesen. Er baute ihn erstmal geistlich auf und zeigte ihm, wie gut er es hat, dass in ihm überhaupt keine negativen, aggressiven Gedanken mehr Raum finden konnten. Wir können uns ja auch fragen, wofür wir danken können, wenn wir die Glaubensgeschwister sehen. Paulus dankte für ihn, für den Philemon. Er sagte, ich danke meinem Gott und gedenke allezeit in meinem Gebet, nachdem ich ja gehört habe, von der Liebe und dem Glauben, welche du hast zu den Herrn Jesus und allen Heiligen. Ich danke dafür. Philemon, ich bin dankbar, dass du da bist. Denn du hast das und das und das und das. Also, durch den Heiligen Geist zeigte Paulus in der Charakterbeschreibung des Philemon, dass es bei jedem Gläubigen etwas zu danken gibt. Und das soll zuerst gesehen werden. Meistens ist es umgekehrt. Wenn wir jemand sehen, fällt uns immer gleich das Negative ein. Aber es soll uns das Gute erst einfallen. Erst das, worüber wir danken können, Gott die Ehre geben können. Gewiss hatte auch Philemon seine Schattenseiten. Er war ganz bestimmt nicht vollkommen. Aber zuerst und allermeist sollen die dankenswerten Eigenschaften gesehen und hervorgehoben werden. Danke, Vater, dass du dem Bruder diese Gabe gegeben hast. Welche Liebe der ausstrahlt. Ich werde dadurch erquickt. Dass er nun auch ein paar Ecken und Kanten hat, das wissen wir. Aber die sollen ja nicht zum Tragen kommen. Er soll dankbar sein und ich soll dankbar sein für das, was Gott ausgeteilt hat. So entsteht Raum in dem Herzen für wichtige geistliche Ermahnungen. Paulus dankte dem Herrn für die Tatsache, dass er überhaupt Glaubensbrüder in Jesus hatte. Das ist ja auch so wichtig. Viele merken das heute gar nicht mehr. Ich habe mit einer Schwester telefoniert im Bundesgebiet, die gar nicht mehr so den Kontakt zu der örtlichen Gemeinde hat und etliche da und in dieser Gemeinde nicht mehr den Kontakt pflegen. Man sucht einander gar nicht mehr. Man ist eigentlich froh, wenn der Einzelne nicht mehr da ist. Man ist gar nicht mehr dankbar, dass es überhaupt Brüder und Schwestern gibt, die an Jesus glauben. Das ist doch ein wichtiger Dank, den man vorausschicken muss. Ich danke meinem Gott dafür, dass du mein Bruder bist, dass du meine Schwester bist, dass ich überhaupt solche habe. An die Gemeinde zu Ephesus schrieb Paulus auch ähnlich im ersten Kapitel, Vers 15, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken. Für euch. Ich höre nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinem Gebet. Ist es nicht wunderbar? Er freut sich einfach, dass Glaubensgeschwister da sind. Nicht, weil die vollkommen wären. Ich will das nochmal betonen. Auch Philemon war nicht vollkommen. Aber er war ein Glaubensbruder. Ich freue mich, Und ich höre nicht auf zu danken dafür, dass ihr da seid. Vielleicht sollten wir das auch neu entdecken. Füreinander zu danken, dass wir da sind durch Jesus Christus. So sollen wir also danken, mitten in einer Welt der Sünde, danken dafür, dass es Glaubensgeschwister gibt, trotz ihrer Schwächen und trotz der eigenen Schwächen, die man mit sich herumträgt. Es ist ja immer interessant, die Betrachtung untereinander. Wenn man die Schwächen des anderen sieht, übersieht man seine eigenen total. Man denkt, man hat keine, weil man nur die anderen sieht. Und ich habe festgestellt, wenn man mal seine eigenen sieht, hat man kaum noch Zeit, die der anderen zu sehen. Denn die sind so groß. Und ich habe auch oft gesagt, mir ist viel mehr vergeben als jedem anderen. Deswegen brauche ich gar nicht auf den anderen zu schauen, was dem zu vergeben ist. Mir ist viel mehr zu vergeben gewesen und immer wieder. Meine Schwächen sind viel größer als die der anderen. Deswegen habe ich keine Zeit, ihre Schwächen zu analysieren, sondern muss meine vor den Thron Gottes bringen, darf mich aber freuen über ihre Stärken, über das, was Gott ihnen gegeben hat. Fürbitte, Paulus sagt, ich bete für dich. Also er kommt immer noch nicht zu dem Kern der Sache, sondern sagt ihm erstmal, ich freue mich, dass du da bist. Ich danke Gott dafür, dass du da bist. Und ich bete für dich, dass dein Glauben erhalten bleibt. Die Dankbarkeit, in Jesus überhaupt Glaubensgeschwister bekommen zu haben, löst dann also die Fürbitte aus, wodurch der Nächste erhalten werden soll, inmitten der Anfechtung dieser Zeit. Jakobus schreibt auch im 5. Kapitel, Vers 16, betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Die tägliche Fürbitte füreinander hält also das Band der Liebe und der Gemeinschaft in Christus fest. Also auf der einen Seite danke ich, dass es überhaupt Glaubensgeschwister gibt. Auf der anderen Seite bete ich für sie, dass sie festbleiben bei ihrem Herrn. Und so erwarte ich dann, dass andere auch für mich beten, dass ich festbleibe beim Herrn. Die Frage wirft sich natürlich auch angesichts dieses Textes auf. Beten wir noch für die Glaubensgeschwister, dass sie fest in der Nachfolge bleiben? Paulus zeigte durch den Hinweis auf seine brüderliche Fürbitte, dass auch Philemon dies für ihn und alle gläubig werdenden Menschen tun sollen, nämlich auch für Onesimus. Er wollte vorbauen, ich bete für dich. Jetzt kommt bald das dicke Ende, betest du auch für Onesimus? Ich bete für dich, bist du froh darüber? Wenn dein Herz froh ist, dann wirst du auch willig sein, für Onesimus zu beten, dass er fest bleibt im Glauben. Merken wir diesen Vorbau? Paulus hätte ja gleich sagen können, also ich bin jetzt hier und ich sage dir mal Folgendes. Der Onesimus ist gläubig geworden und jetzt darfst du ihm gar nichts mehr nachtragen, bitte nimm ihn an und wenn nicht, dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Hätte er sagen können. Kurze Sätze, Sache ist besprochen, fertig, aus. Nein. Liebe hat Zeit. Liebe muss Zeit haben. Liebe braucht viel Zeit, um das Herz des Nächsten zu erreichen. Liebe ist eine umsorgende Kraft, eine ummäntelnde Kraft, eine fürsorgliche Kraft, die zur rechten Zeit sich offenbart. So bestätigt also Paulus dem Philemon die guten geistlichen Gaben, die sogar eine Auswirkung am Nächsten haben. Der Glaube, den wir miteinander haben, ist in dir kräftig zur Erkenntnis all des Guten in Jesus Christus. Und dann heißt es hier, wir haben große Freude und Trost an deiner Liebe, denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt, durch dich. Paulus hob also die Gaben des Geistes in Philemon hervor, Liebe und Glauben. um zu zeigen, dass er auch von Gott beschenkter ist. Nicht? Wenn es also darauf ankommt, wichtige Entscheidungen zu treffen, darf man das nie vergessen, dass man selber ein von Gott beschenkter ist. Warum sollte der andere nicht beschenkt werden, um den es jetzt geht, um den Onesimus? Ich bin doch auch ein Beschenkter. Alle sind Beschenkte und sollen beschenken können diejenigen, die in Not sind, in geistlicher Not, in seelischer Not, ja auch in materieller Not. Paulus suchte nach den Geschenken des Herrn im Heiligen Geist beim Nächsten und er hörte gern davon. Das ist mir auch so ins Herz gefallen. Als ich so von dir gehört habe, wie das geht, also das war wunderbar. Er hörte gern dahin, wo es um gute Dinge ging. Und wir merken bei diesen Ausführungen, dass uns das nicht oft eigen ist. Wir hören gerne das Schlechte über den Nächsten. Das ist eine menschliche Art, ein menschlicher Zug. Warum? Ich kann das auch erklären. Je mehr Schlechtes ich über den anderen hören kann, desto besser bin ich. Das ist eine menschliche Reaktion. Wenn der andere gut ist, ist er ein Konkurrent für mich. Wenn er besser ist, dann bin ich der Schlechte. Das darf doch nicht sein. Deswegen höre ich ganz gerne, wenn es nicht so gut geht bei dem. Naja, bei dem, aber ich. Ja. Das ist die menschliche Natur. Paulus hörte das Gute gerne. Als ich das hörte, da fing ich an, sehr für dich zu beten. Paulus bestätigte also die Liebe zu Jesus Christus, die der Philemon hatte. Und zu allen Glaubensgeschwistern. Wunderbar, Philemon. Diese Liebe sollte dann auch einst Onesimus treffen. Später, wenn man auf den Kern der Sache kommt. Wie Gott uns angenommen hat, sollen wir auch die Brüder annehmen. Darum bat Paulus für alle Gläubigen um Wachstum im Geist, um auch schwierige Lebenssituationen überwinden zu können und weiterhin frohe Zeugen der Erlösung in Jesus bleiben zu dürfen. Wie haben wir gelesen? Nachdem ich höre von der Liebe und dem Glauben, welche du hast an den Herrn und zu allen Heiligen, dass der Glaube, den wir miteinander haben, darum habe ich dann gebetet, in dir kräftig werde durch Erkenntnis alles des Guten, das ihr habt in Christus. So sollen wir Gott danken, in einer Welt der Sünde den Glaubensgeschwistern zur Seite stehen zu dürfen. In dem Brief an die Kolosser könnten wir Folgendes lesen, auch diesbezüglich, dass Paulus möchte, dass der Gläubige mit der Erkenntnis Christi erfüllt wird. Auch das ist ja ein Phänomen, nicht nur in unserer Zeit, das gab es sicher schon zu anderen Zeiten. Der Gläubige möchte Christus mit seiner Erkenntnis erfüllen. Er möchte Christus vorschreiben, was er heute in seiner Gemeinde zu tun hat. Aber genau umgekehrt soll es sein. Der Gläubige soll mit der Erkenntnis Christi erfüllt werden. Gott sagt, was gemacht wird. Nicht der Mensch sagt Gott, was dran ist. Nicht der Mensch kann Gott seine Pläne vorlegen, sondern Gott legt seine Pläne dem Menschen vor. Kolosser 1, 3 bis 4. Wir danken Gott und dem Vater unseres Herrn Jesus Christus und beten alle Zeit für euch. Hier kommt das auch wieder vor. Nachdem wir gehört haben von eurem Glauben an Christum Jesum und von der Liebe zu allen Heiligen. Dann Vers 9. Darum auch wir, von dem Tag an, als wir es gehört haben, hören wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens. In allerlei geistlicher Weisheit und Verständnis. Genau das betete Paulus auch für Philemon. Ich bete, seitdem ich das gehört habe, für dich, dass du gestärkt wirst in der Erkenntnis Christi, dass du auch die schwierigen Situationen aus seiner Hand nimmst und richtig entscheidest und nicht sagst, bis hierher und nicht weiter. Also hier, das konnte ich noch vergeben, aber das ist zu schwierig, geht nicht. dass du wächst und gestärkt wirst in der Erkenntnis Christi. Dass ihr dadurch wandelt würdig dem Herrn zu allem Gefallen und fruchtbar seid in allem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft nach seiner herrlichen Macht zu aller Geduld und Langmütigkeit mit Freuden und dadurch Dank sagt dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Die Hoffnung Jesu auf Veränderung in unserem Leben, in der Heiligung, soll auch eine Hoffnung für den Glaubensbruder sein. Die Hoffnung Jesu der Veränderung unseres Lebens durch die Heiligung soll auch eine Hoffnung für den Nächsten sein, dass er genauso verändert wird. Merken wir, das ist die Beziehung, die der Apostel Paulus hier vorbaut, bevor er zu dem Problem Onesimus kommt. Er macht das Herz frei von negativen Gedanken und zeigt, wie beschenkt der Bruder ist. Und welche Hoffnung Gott für ihn hat, vielmehr soll er auch Hoffnung für seinen Bruder haben. Alles ist gut, was aus Gottes Hand und Führung kommt und uns erreicht. So wünscht der Apostel dem Philemon tiefere Erkenntnis. Alles Gute steht hier. Das in Jesus Christus uns geschenkt ist. Alles Guten, alles Guten. Auch die Aufnahme des Onesimus, der ihnen zuvor ja viel, viel Leid zugefügt hatte. Der soll auch mit allem Guten aus Gottes Hand rechnen dürfen. Alles ist nämlich gut, was von Gott kommt und unserem Leben auferlegt wird. Alles, ohne Ausnahme. Darum an die Thessalonicher schrieb der Apostel Paulus, 1. Thessalonicher 5,18, seid dankbar in allen Dingen. In allen Dingen. Denn alles ist gut, was auch von Gott kommt und euch auferlegt wird. Selbst wenn euch der Onesimus vorgeführt wird, der euch so viel Herzeleid bereitet hat. Das ist gut. Und weil es gut ist, nehmt es an. Nehmt es an. Diese Erkenntnis des Guten aus Gottes Hand soll also weiter in uns wachsen, damit die Erkenntnis in und durch uns zu seiner Besserung und zum Segen für andere wird in der Tat. Dieses Wachstum der Erkenntnis soll sich also wiederfinden in der Tat. Denn die Tat des Glaubens zeigt Wachstum in der Erkenntnis und Wahrheit. Jakobus schreibt nicht umsonst durch den Heiligen Geist, wenn er Glaube und Tat miteinander vergleicht. In Jakobus 5, zunächst also erstmal Jakobus 2, Vers 14 bis 16, heißt es, was hilft's denn, liebe Brüder, wenn jemand den Glauben hat? Er sagt, er hat den Glauben, hat aber nicht die Tat. Kann auch der Glaube ihn dann selig machen? So ein Bruder oder eine Schwester bloß wäre und Mangel hätte der täglichen Nahrung und jemand unter euch spreche zu ihm, Gott berate dich, wärme dich, sättige dich. Ihr gebt ihm aber nicht, was des Leibes Notdurft ist, was hülfe ihm das? Was hülfe es ihm? Also Glaube und Tat gehören zusammen. Auch hier bei Philemon sollte das so sein. Nicht nur im Glauben sollte er stehen, sondern geführt werden zu der wichtigen Tat der Vergebung, der Versöhnung, der Annahme. Der Annahme. Er sollte ja zugleich den Onesimus wieder aufnehmen. Nicht nur die Hand schütteln und sagen, ich vergib dir und nun hau ab. Sondern, jetzt bist du mein Bruder. Das sollte er sagen können. Ist schwer. Wir wissen, dass das viele Glaubensgeschwister getan haben. Ich denke da auch an den Missionar, der in der Türkei umgebracht worden ist. Die Frau dieses Missionars vergab den Mördern und sagte ihnen, ich trage es euch nicht nach, Gott hat euch auch lieb. sie stieß diese Mörder nicht weg, obwohl sie so gelitten hat unter diesen. Sondern sie tat genau das, wozu Paulus hier einlud. Vergib, nimm an, nimm auf. Philemon, der Bruder, sollte also mit der Tat den neuen Glaubensbruder Onesimus annehmen können. Und darin sein weiteres geistliches Wachstum zeigen. Die Liebe tröstet ja an allen Dingen. Wenn Paulus uns geschrieben hätte oder mir geschrieben hätte, ich bin getröstet worden durch dich, dann hätte ich vielleicht gesagt, na ja, übertreibt ganz schön, nicht? Ich bin getröstet worden durch ihn, aber durch mich eher kann das sein. Paulus wollte hier darstellen, die Liebe tröstet. Philemon, du bist begabt mit Gottes Liebe. Ich fühle es, ich bin getröstet dadurch und du sollst auch andere dadurch trösten können. Die seelsorgerliche Art des Apostels, Philemon zu weiteren Glaubensschritten zu verhelfen, zeigt ihm noch einmal auf, was die Liebe Christi am nächsten vermag, was dieser auch immer sündige Mensch getan haben mag, worüber er Buße tun sollte. Die Liebe weiß ihn zu beschenken und zu trösten. Deine Liebe in Christo, so sagte er, tröstete viele Mitgläubige und löste Freude auch in den Herzen aus. Paulus hätte sagen können, denke daran, dass auch im Himmel große Freude über einen Sünder ist, der Buße tut und neues Leben aus Gott empfängt. Alle Bitterkeit gegen Onesimus sollte fallen. Wir sehen eigentlich, wie Philemon sich vertiefen konnte in diese Worte, durch den Heiligen Geist gezeugt, die er in dem Brief las. Wenn er dann seine Augen aufhob und sah Onesimus, sah er ihn schon mit ganz anderen Augen, nachdem er diese Worte in seinem Herzen zugelassen hat und lernte ihn dadurch immer mehr lieben, was er vor Augen sah, weil Gottes Wort ihn erfüllte. Wir sollen auch dem Nächsten zu weiteren Glaubensschritten verhelfen, indem wir Verbundenheit und Liebe ihm zeigen. Was haben wir in Christus empfangen? Das möchte ich uns auch noch darreichen. Denn darauf fußt ja hier dieser Brief. Denke darüber, was du alles in Christus empfangen hast. Du kommst aus dem Staunen nicht mehr raus. Wir lernen also aus dieser Situation, in der Philemon stand und überwunden werden sollte, dass es nötig ist, einander auf das aufmerksam zu machen, was wir in Christus geworden sind und bekommen haben. Darüber sollen wir viel mehr als Gläubige reden. Weißt du, was du gekriegt hast in Christus? Das baut auf. Alle Gläubigen leben und handeln zum Guten nur. Und das können wir unterstreichen. Nur in Christo. Das kleine Wörtlein in ist dabei sehr wichtig. In Christus, in ihm, durch seinen Geist spielt sich das Neue zum ewigen Leben weisende Leben ab. Einige Beispiele kurz aus der Schrift. Zum Beispiel Römer 6, Vers 3. Ihr seid doch in Christus getauft. Das heißt doch, in ihm seid ihr in den Tod getauft, in ihm seid ihr dem alten, sündigen Menschen gestorben. Ist das nicht großartig? In ihm. Sein Tod am Kreuz ist unser Tod. Das hast du geschenkt bekommen. Du bist in Christus gestorben. Du konntest dir selber nie sterben, aber in Christus. Bist du gestorben vom alten Menschen? Kapitel 6, Vers 11. Nun hast du Leben für Gott in Christus. In Christus kannst du endlich vor Gott stehen und leben. Hast du geschenkt bekommen. Vorher wagtest du dich überhaupt gar nicht in die Gegenwart Gottes, ihn vielleicht sogar anzurufen. No, das geht ja gar nicht. Ich bin so schlecht. In Römer 8, Vers 1, es ist nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus sind. Da ist gar nichts mehr, das uns erneut in das ewige Verderben ziehen kann. Denke daran, könnte Paulus auch dem Philemon gesagt haben. In Kapitel 8, Vers 2, das Gesetz des Geistes macht lebendig in Christus. Das heißt, die guten Werke nach den göttlichen Geboten sind in Jesus für uns möglich, geschenkt. Kapitel 9, Vers 1, auch im Römerbrief. In Christus, was können wir da zum ersten Mal tun? Die Wahrheit reden. Ist vorher gar nicht möglich. An anderer Bibelstelle steht, alle Menschen sind Lügner. Keiner redet die Wahrheit. Warum? Weil keiner die Wahrheit kennt. Er kann sie nicht erkennen und kann auch nicht davon reden. Die Wahrheit Gottes. Aber in Christus ist plötzlich die Wahrheit möglich zu reden. Paulus sagt, ich rede die Wahrheit in Christus und lüge nicht. Das ist die Wahrheit. Das ist ein Geschenk. Kapitel 12, Vers 5 im Römerbrief. In Christus sind wir ein Leib. Das ist menschlich unmöglich. Wir haben ja jetzt gerade den Streit untereinander, wie sich auch die Politiker angeblafft haben, gehört. Eins sein in einem Volk, das genügt gar nicht. Auch in einer Stadt zu wohnen, genügt auch nicht. In einer Familie zu sein, genügt auch nicht. Da geht's auch oft drunter und drüber. Gibt's auch Zank und Streit. Aber in Christus ist ein Geschenk, dass wir ein Leib im Frieden sind. Eine Einheit. Paulus schreibt auch im 1. Korinther 15, 22, in Christus sind wir nicht nur lebendig zu einem Leben hier in der Zeit, sondern in Ewigkeit. Das ist ein Geschenk. In Christus haben wir auch die Festigkeit zu dem Leben, dass uns niemand mehr streitig machen kann. 2. Korinther 1, Vers 21, denn wir selber können uns nicht festhalten. Das sollte auch Philemon neu erkennen. Du hast in Christus diese Befestigung bekommen. Du selber kannst keine Garantie für dich übernehmen. Christus muss dich festhalten. Wenn er dich nicht festhalten würde, kann dich nichts festigen im Glauben. In Christus hast du das. In Christus haben wir, sagt Paulus in 2. Korinther 2, 14, allezeit Sieg über das Böse. Wo gibt's denn das? Es gibt's nur in Christus. In Jesus Christus ist das alles geschenkt vorhanden. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus. Immer wieder dieses in Christus, ja, mit Christus verbunden. Eine neue Schöpfung, die in den Himmel passt. Sind wir in Christus. Und in Christus sind wir frei. Keine Knechte mehr. Wir kriegen plötzlich die Schau, die Dinge der Zeit richtig zu benutzen. Es gibt ja noch viele, die so unfrei sind. Sie haben immer Angst vor irgendwelchen Berührungen, irgendwelcher Dinge. Ja? Oh, da nicht. Das darfst du nicht haben. Jenes nicht haben. Wir stehen ja nur aus Angst vor den Gegenständen dieser Zeit, die ja alle Staub sind. Irgendwann vergehen. In Christus existiert die Freiheit, die Dinge zu gebrauchen, ohne sie zu missbrauchen, zu lassen oder zu nehmen. Das ist eine neue Freiheit. Geschenkt. In Christus, ja? Kommen wir zum Schluss. Paulus bezeugt das neue Leben auch in Galater 2, Vers 20 mit Gott darin, dass er sagen kann, Christus lebt in mir. Er lebt in mir. Ich lebe in Christus. All das schwingt hier mit im Philemon-Brief, dass Philemon daran denken soll, was er beschenkt, wie er beschenkt worden ist und wie wir Gläubige beschenkt worden sind und dass wir allen Grund haben, auch anderen diese Geschenke zu gönnen. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 5, wir sind doch in dem Wahrhaftigen. Wir sind in dem Sohn Jesus Christus, sind wir. Und jetzt verstehen wir auch die Aussage Jesu, die wir ja oft gelesen haben, zu seinen Jüngern, Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Das ist kein schwärmerischer Satz. Das ist Realität. Dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Denn in mir ist alles vorhanden und alles möglich. Und wenn ihr in mir seid, dann interessiert euch auch nur das, was in mir ist. Und ihr betet auch dafür und ihr kriegt es. Philemon, so hätte Paulus sagen können, bist du nicht ein Beschenkter? Bist du nicht reich an Segen innerlich? Kannst du dich nicht freuen? Durch diese Erkenntnis im seelsorgerlichen Umgang miteinander sind wir ermutigt, allen Ereignissen zuversichtlich entgegenzusehen und sie aus Gottes Hand zu nehmen, der alle Dinge schon zuvor zum Guten geregelt hat. Christliche Bruderschaft ist von Liebe, Sanftmut, Freundlichkeit und Demut geprägt. So kann Gemeinde Jesu jedes Hindernis, das der Widersacher aufrichtet, gemeinsam überwinden. Darum auch im Kolosserbrief nochmal die Ermahnung, über alles zieht an, die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Zeugnis der Bruderschaft. Und dann kommt es zu dem Kern. Als Philemon sicher nach diesen Worten seine Augen aufhob, war jeglicher Groll gegen Onesimus verschwunden. Da war nur noch Freude der ganzen Linie. Und das ist uns anbefohlen, dass wir das auch tun. Dass wir es tun. Dass wir uns freuen, dass wir Brüder und Schwestern haben, dass wir das Gute an ihnen sehen und das Gute hervorheben und da, wo Schwächen sind, zunächst für uns beten und dann für den Nächsten und einfach dankbar sind, dass Jesus Christus alles überwunden hat. Und dann können wir auch über schwierige Dinge miteinander reden und werden sie gemeinsam oder einzeln gut bewältigen und überwinden. Denn Gott hat es uns zugesagt. Soweit zu diesem Zeugnis der Bruderschaft aus den Versen des Philemon-Briefes.